Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben sich einige Sondervermögen als Scheinriesen entpuppt. Es sind Sonderschulden am regulären Haushalt vorbei. Das gilt nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern. Das Land Berlin zum Beispiel hat für seinen 5 Milliarden Klimaschutztopf ausschließlich mit Krediten geplant, die an der Schuldenbremse vorbei aufgenommen werden. Das hat der Landesrechnungshof erneut moniert, berichtet rbb24-Reporter Christoph Reinhardt.
Schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sondervermögen des Bundes war der Berliner Rechnungshof skeptisch, was die Senatsvariante für ein Klimaschutz-Sondervermögen angeht. Nach dem Urteil fühlt sich die Präsidentin Karin Klingen in ihrer Auffassung bestärkt. Aktuelles Beispiel: die Magnetschwebebahn, die die schwarz-rote Koalition gerne an der Schuldenbremse vorbei aus dem Klimatopf finanzieren würde.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja entschieden, es muss eine konkrete Notsituation geben. Und es muss begründet werden, welche Maßnahmen in einem Jahr erforderlich sind, um diese Notsituation zu bekämpfen. Und die Mittel müssen auch in dem Jahr ausgegeben werden. Und ich habe lange darüber nachgedacht, aber mir ist keine Notsituation eingefallen, die wir in diesem Jahr mit einer Magnetschwebebahn bekämpfen können.
Viel zu unkonkret, viel zu pauschal sei die Begründung der schwarz-roten Koalition, um damit 5 Milliarden Euro Neuverschuldung jenseits der Schuldenbremse zu rechtfertigen, so die Analyse des Landesrechnungshofes. Klimaschutz sei gerade keine Notsituation, sagt Klingen, sondern eine wesentliche Zukunftsaufgabe, die der Staat leisten müsse, im Rahmen der Schuldenbremse, jedenfalls solange sie so im Grundgesetz steht.
Es gibt ja auch die Debatte, ob man die Schuldenbremse ändert im Hinblick auf Investitionen. Aber das ist eine Entscheidung, die muss mit verfassungsändernder Mehrheit des Bundes getroffen werden.
Scharf kritisiert der Rechnungshof auch den schwarz-roten Entwurf für den nächsten Doppelhaushalt. Dass der Senat in den nächsten beiden Jahren erst alle Rücklagen verbrauchen will, bevor er sich ans Kürzen macht, könne zu einer Schieflage führen, warnt der Rechnungshof. Ohne Einschnitte drohe ein strukturelles Defizit von 3 Milliarden Euro jährlich. Und dass der Finanzsenator 1,5 Milliarden pauschale Minderausgaben von der Verwaltung verlangt, geht den Prüfern viel zu weit. Auch mit Blick auf das Budgetrecht des Parlaments, das in solchen Fällen nicht mehr mitentscheiden kann, an welchen Stellen die Verwaltungen die Mittel kürzen. Für die Berliner AfD-Chefin Christine Brinker ist der Rechnungshofbericht eine Steilvorlage.
Die Koalition muss das Sondervermögen canceln, muss den Haushalt echt umkrempeln und gucken, wo sind Einsparungen möglich. Die Verwaltung muss sich hier fragen lassen, welche Projekte nach welchen Prioritäten umgesetzt werden können. Und das muss im Haushalt abgebildet werden. Ist eigentlich ganz einfach.
Dass die Berliner Verwaltung an vielen Stellen die falschen Prioritäten gesetzt hat, zeigt der über 250 Seiten lange Rechnungshofbericht mit zahlreichen anderen Beispielen. Nachlässige Finanzämter im Umgang mit Ferienwohnungen, Mängel bei den Vergabestellen der Senats- und Bezirksverwaltungen oder bei der Schuldnerberatung. Eine völlig unnütze Anstalt zur Wohnraumversorgung will der Rechnungshof ersatzlos streichen und auch die 150 Euro Hauptstadtzulage zumindest auf den Prüfstand stellen. Der Senat gebe zwar 250 Millionen Euro pro Jahr dafür aus, sie sei aber wirkungslos. Zumindest auf die Zahl der unbesetzten Stellen habe sie keinen Einfluss gehabt.
Haushaltswirren also auch im Land Berlin. Christoph Reinhardt berichtete aus der RBB 24 Landespolitik. 18.21 Uhr ist es, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice. Eine Gefahrenmeldung frisch auf den Schirm. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring. In Höhe Vöben sind in beiden Richtungen Menschen auf der Fahrbahn unterwegs. Konflikt im Klassenzimmer, der Krieg in Nahost. Zu diesem Thema hatte Bundespräsident Steinmeier zu Tisch gebeten, und zwar an den runden Tisch. Die Landesschülersprecherin und die Bildungssenatorin diskutierten, Lehrer und Wissenschaftler, Verbandsvertreter. Die Fragestellung lautete, welchen Beitrag muss Schule leisten, um Antisemitismus und Ausgrenzung zu bekämpfen? RBB24-Reporter Stefan Oschwart war für uns im Schloss Bellevue dabei.
Aimo Görne, Vorsitzender des Berliner Landesschülerausschusses, er lieferte ein Stimmungsbild.
Nach den Ferien sind die Ausschreitungen zurückgegangen, die wir vor den Ferien erlebt haben, sei es Gewaltvorfälle, sei es Übergriffe auf Lehrkräfte, teilweise schwere Eskalation auch im Verbalen, und müssen aber da sagen, dass sich das zumindest jetzt verschoben hat ins meist Digitale. Insgesamt müssen wir aber sagen, dass die Debatten nicht mehr offen geführt werden im Unterricht, sondern vor allem untereinander. Was wir oft jetzt erleben, ist die Solidarisierung mit den zivilen Opfern aus dem Gazastreifen. Diese Solidarisierung wird aber oft verbunden mit Israel-Hass.
An der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln musste eine Klassenfahrt abgeblasen werden. Dort haben viele Schüler einen muslimischen Hintergrund, oft palästinensische Wurzeln. Mehmet Can ist dort Politik- und Geschichtslehrer.
Wenn ich mir unsere SchülerInnen anschaue, stelle ich fest, dass sie einer äußerst verzerrten und einseitigen Wahrnehmung über soziale Medien, allen voran TikTok und zum Teil auch der arabischen Medien, ausgesetzt sind. Zum Teil muss ich aber auch anmerken, dass wir es mit aktivistischen Gruppierungen zu tun haben, die vor unseren Schulen Flyer verteilen. Es gibt Versammlungen vor den Haustüren der Jugendlichen. Es fand eine Umdeutung des Terroranschlages zu einer Verteidigungstat und der Verklärung der Hamas zu einer Widerstandsgruppe statt. Und eine Sache, die uns in den nächsten Jahren begleiten wird, ist die bereits am 8. Oktober begonnene Leugnung des Massakers.
Islamistenpropaganda ist ein großes Problem, sagt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Sie forderte deshalb, politische Bildung und Medienpädagogik zusammenzufassen. Aber sie hatte auch eine Botschaft an die Politik.
Man kann Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Unser Grundrecht auf Asyl ist eine Lehre aus der Shoah. Ich fühle mich auch nicht besser geschützt, wenn man das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt.
Eine Antwort auf Forderungen, Hamas-Anhängern in Deutschland Asylrecht oder gar die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Bundespräsident Steinmeier plädierte dafür, mehr für Prävention zu tun und nicht nur Feuerwehr zu sein. Deshalb dieser Termin.
Schulen in unserem Land sind Schulen der Demokratie, sind Orte der Vielfalt, sind Orte der Meinungsfreiheit. Schulen der Demokratie sind Orte der Offenheit. Aber sie sind nicht neutral. Jede Schülerin und jeder Schüler in unserem Land muss deutsche Geschichte kennen. Jede und jeder muss wissen, was Auschwitz bedeutet und welche Verantwortung für uns daraus entsteht.
Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch, die derzeit der Kultusministerkonferenz vorsteht, will Demokratiebildung und Werteerziehung als Pflichtfach im Lehrplan verankern. Darüber diskutiere die Kultusministerkonferenz bereits. Besonders eindringlich schilderte die jüdische Schülerin Stella ihre Gefühle.
Also ich habe die erste Woche nach dem 7. Oktober in einer Art Schockstarre verbracht,
sagt die jüdische Schülerin Stella im Schloss Bellevue beim runden Tisch des Bundespräsidenten. Stefan Oschwart war für uns der Beobachter. Auch im Land Brandenburg gibt es seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und die Kämpfe in Gaza antisemitische Vorfälle. Die Brandenburger sollen jetzt stärker als bisher für antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft sensibilisiert werden. Das steht in der Begründung für ein Gesetz, mit dem das Amt eines Antisemitismusbeauftragten installiert wird. Es passierte den Landtag mit überwältigender Mehrheit nach einer bemerkenswerten Debatte, berichtet RBB-Reporter Thorsten Südow.
Kein abstraktes Problem sei der Antisemitismus, sondern Alltag, sagt Jan Redmann, der CDU-Fraktionsvorsitzende. Die Justiz müsse gegen die vorgehen, die antisemitische Taten verüben. Die Schulen in Brandenburg müssten aufklären und jeder Einzelne müsste mutig dem Antisemitismus entgegentreten.
Schweigen ist keine Option. Antisemitismus darf nicht ignoriert, relativiert oder gar akzeptiert werden. Jüdinnen und Juden sollen keine Angst um ihre Sicherheit haben.
Verantwortlich für diese Angst seien die Geflüchteten, behauptet AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Genau dieser politisierte Islam ist die größte Gefahr für Juden weltweit und damit auch in Deutschland. Wenn sich viele Jüdinnen und Juden in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen, wie die CDU-Fraktion zu Recht beklagt, dann ist aber auch daran zu erinnern, dass es die damalige CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel war, die 2015 die Grenzen öffnete und den Zustrom von Millionen muslimischer Einwanderer ermöglichte.
Mit dieser Position stand die AfD völlig allein in der Aussprache. Seit Jahrzehnten werde nicht genug getan gegen antisemitische Stimmungen, sagt Andreas Büttner von der Linken.
Zu lange haben wir gedacht, der Antisemitismus ist zwar vorhanden, aber vielleicht doch kein so großes Problem. Wir sehen nun, wir haben nicht genug getan. Und dabei ist Antisemitismus kein importiertes Problem. Niemand von uns darf sich zurücklehnen. Wer ein Bekenntnis zum jüdischen Leben in Deutschland ausschließlich vor dem Hintergrund einer migrationsfeindlichen Positionierung abgibt, macht sich mitschuldig an Antisemitismus.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sichert zu, dass antisemitische Tendenzen entschlossen im Land bekämpft würden. Wichtig sei dabei der künftige Antisemitismusbeauftragte des Landes.
Es ist unser Auftrag als Gesellschaft, dass sich Jüdinnen und Juden hier bei uns in Brandenburg in unserer Nachbarschaft sicher fühlen können, ihrer Religion nachgehen können, Schulen besuchen können und ihr Leben offen führen können.
Weil linken Landtagsfraktionschef Sebastian Walter im Plenarsaal zwei AfD-Abgeordnete Nazischwein nannte, erteilte ihm Landtagspräsidentin Liedtke einen Ordnungsruf.
Aus dem Landtag in Potsdam berichtete Thorsten Südow. Burnout, Depression oder Angstzustände. Wie groß ist das Ausmaß der psychischen Erkrankungen in Brandenburg? Das hat die Barmer Krankenkasse in einer Studie ermittelt. RBB-Reporter Carsten Steinmetz fasst zusammen.
Im Durchschnitt hatte jeder Erwerbstätige in Brandenburg im vergangenen Jahr 4,3 Fehltage bei der Arbeit wegen einer psychischen Erkrankung. Die Zahl lag im Jahr 2021 noch bei 4,0 und vor 8 Jahren bei 3,5. Die Fehltage nehmen langsam, aber stetig zu. Besonders betroffen sind laut Barmer Studie Menschen, die in der Altenpflege, im Rettungsdienst oder als Erzieherin oder Erzieher arbeiten. In der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen gab es im vergangenen Jahr fast doppelt so viele psychosomatisch bedingte Krankschreibungen wie noch vor 8 Jahren. Gabriela Ley, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Berlin und Brandenburg, bezeichnete diese Entwicklung heute als besorgniserregend.
Soweit Carsten Steinmetz und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch auf Inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.